Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Offiziell herrscht im Sudan Frieden, tatsächlich aber leiden die Menschen noch immer unter Gewalt und Hunger. In der westlichen Provinz Darfur, im Norden wie im Süden. Zwar hat die Ausbeutung der Ölfelder im Süden einen wirtschaftlichen Boom ausgelöst, doch die Gelder kommen nicht denen zugute, die dringend Hilfe brauchen. Wie dem Sudan geholfen werden kann und was die Menschen dort jetzt vor allem brauchen, das weiß unser heutiger Gesprächsgast, Pater Dr. Ludwig Peschen vom Orden der Afrika-Missionare. Grüß Gott, Herr Pater Peschen, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Guten Tag nach Deutschland, guten Tag ans Radio von Kirche in Not, guten Tag, Herr Niggewöhner.
Ja, Herr Pater Peschen, über den Sudan wollen wir heute mit Ihnen sprechen, obwohl wir Sie jetzt in Nairobi in Kenia erreichen. Der Sudan, ein Land, das trotz fortgesetzter Menschenrechtsverletzungen teilweise gröbster Art bei uns aus den Medien wieder weitgehend verschwunden ist. Anfang März hat sich das aber kurzzeitig geändert, nämlich durch einen juristischen Paukenschlag. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Staatschef Omar al-Bashir verhängt, dem Kriegsverbrechen zur Last gelegt werden. War das aus Ihrer Sicht ein richtiger Schritt?
Sie gebrauchen das Wort Paukenschlag und ich denke, es ist gut gewählt. Als erstes sollte man, glaube ich, vermitteln, dass es sich da um eine ganz ungewöhnliche Maßnahme handelt, weil es sich eben bei Omar al-Bashir um den Staatschef handelt, den aktuellen Staatschef, der auf diese Art und Weise vom Internationalen Strafgerichtshof bemittelt wird und dem also diese Kriegsverbrechen zur Last gelegt werden. Das ist normalerweise nicht möglich. Und neutrale Beobachter sagen, na, dann muss es schon schlimm sein, wenn man also von dieser Seite in Den Haag über den eigenen Schatten springt und diese Maßnahmen ergreift. Sie fragen jetzt, ob ich denke, es sei der richtige Schritt gewesen. Ich denke, es ist wichtig zu beobachten, wie die Reaktion darauf war. Denn man weiß ja, dass das Land im Gesamten gesehen doch ziemlich getrennt ist, in Norden, in Süden, in die Menschen von arabischer Herkunft und im Süden die Menschen eher schwarzafrikanischer Herkunft. Jetzt werden sich vielleicht die einen über diesen Schritt aus Den Haag gefreut haben, sogar sehr gefreut haben, vielleicht ohne es zu sagen. Und die andere, die offizielle Reaktion in der Hauptstadt, in Khartoum und im Norden auf arabischer Seite, ist helle Entrüstung und man fühlt die Identität des sudanesischen Staates durch diese Maßnahme beleidigt und verletzt. Es hat Protestreaktionen gegeben in der Hauptstadt und zwar ganz heftig. Und diese Protestaktionen waren eigentlich Ausdruck des Wunsches von Solidarität mit dem Staatschef Omar al-Bashir. Und die Leute haben also in seinem Sinne protestiert. Aber das ist im Norden geschehen. Wie gesagt, im Süden habe ich mehrere Menschen gefragt, auch Vertreter der Kirche. Nun, was denkt ihr darüber? Ist das der richtige Schritt? Jemand hat mir gesagt, das ist vielleicht ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Aber man muss sich doch fragen, wird es direkte Folgen haben, Auswirkungen haben auf die einfachen, auf die armen Leute im Landesinneren, sowohl in Darfur wie auch im Süden des Landes, werden die davon in irgendeiner Weise Nutznießer sein.
Und natürlich auf den, entschuldigen Sie, wenn ich da mal einhake, und natürlich auf den Friedensprozess. Man sagt immer, es ist ein Friedensprozess, aber es ist doch ein recht fragiles Gebilde. Gerät das jetzt nicht alles in Gefahr?
Das Wort Gefahr ist richtig gewählt, denn man muss wissen, dass in dem Friedensabkommen von 2005, dem, wie es hier genannt wird, umfassenden Comprehensive Friedensabkommen, Peace Agreement, in der Tat der Staatschef Omar al-Bashir mit einer derjenigen war, die natürlich hauptamtlich dieses Friedensabkommen gezeichnet, unterzeichnet haben, damals mit dem Dr. Garang aus dem Süden kommend. Und wenn jetzt also praktisch eine Seite, die dieses Friedensabkommen unterzeichnet hat, auf diese Art und Weise belangt wird und den, wenn ich das salopp sagen darf, aus dem Verkehr zu ziehen und in Den Haag vor den Strafgerichtshof zu stellen, dann ist das natürlich theoretisch eine durchaus ernstzunehmende Gefahr für den Friedensprozess. Auf der anderen Seite, so habe ich auch mehrfach hier vernommen, als ich mich umgehört habe, sind diejenigen, die die Lage meinen, einschätzen zu können, der Meinung, dass man doch einen Unterschied machen muss zwischen einer solchen Haftbefehlsverfügung, dass ein Haftbefehl ausgesprochen wird auf der einen Seite und andererseits die Umsetzung des Haftbefehls. Und da haben doch verschiedene Einheimische große Zweifel, dass sich da überhaupt was tun wird. Also es klingt ein wenig wie Säbelrasseln oder es wird geklappert mit den Gewehren, aber man wird erst sehen, was die Folgen sind, wenn es wirklich zu einer Umsetzung dieses Haftbefehls kommt. In der Zwischenzeit ist der Staatspräsident auch verreist, allerdings in arabische Länder, so viel ich weiß, nach Doha. Und da ist überhaupt nichts weiter geschehen. Ich erwarte nicht, dass irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, um den jetzt irgendwie direkt zu verfolgen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das Land ist im Prinzip zweigeteilt, der mehrheitlich arabisch geprägte Norden und der schwarzafrikanisch geprägte Süden. Und bevor wir weiter über die aktuelle Situation sprechen wollen, müssen wir natürlich auch einen Blick auf die Ausgangssituation und auch ein wenig in die Geschichte des Sudan-Konfliktes werfen. Im Sudan ist der Islam Staatsreligion. 70% der Bevölkerung sind sunnitische Muslime. 25% Animisten, etwa 5% Christen und eben die Nichtmuslime leben hauptsächlich im Süden des Landes und auch einige in Khartoum. Jetzt liest man ja immer wieder, der Bürgerkrieg im Sudan zwischen dem sezessionistischen Süden und der Regierung, der habe 1983 begonnen. Aber was muss man denn über diese tieferen Wurzeln des Konfliktes wissen, um ihn zu verstehen?
Der aktuelle Krieg hat in der Tat 1983 begonnen, ging bis 2005. Es hat aber schon Kriege vorher gegeben und man muss eigentlich wissen, dass praktisch schon der erste Krieg 1955 anfing. Damals war es sozusagen in der Zeit nach der 1947 festgelegten Einheit für Nord und Süd zu Spannungen gekommen und man muss, wenn man also nach den Ursachen dieser Kriege fragt, sich immer vor Augen halten, dass es doch zu erheblicher politischen oder auch sozialen oder auch ökonomischen Diskrimination gegenüber der südlichen Bevölkerung gekommen ist. Der Norden ist schon auch früher von den Kolonialherren, von Ägyptern sowie später auch von Briten bevorzugt worden. Mit den nördlichen Arabern konnte man leichter umgehen und der Süden war eigentlich eher das Land gewesen, wo man traditionell auch schon in den letzten Jahrhunderten hatte man dort das Land angesehen als das Reservoir für Sklaven und Sklavinnen. Und das ist also auch noch sehr lange Zeit so weiter betrieben worden. Ich kann mich an einen Ort erinnern in Wau, wo ich war, wo ein Mann, ein Schwarzafrikaner, ganz aufgeregt ankam und sagte, hier siehst du diesen Platz, hier nicht weit von der Kirche, hier war ich noch dabei, sah, wie vor 5 Jahren noch ein Wagen ankam und kurzerhand 4 junge Leute eingepackt hat und dann ganz schnell verschwunden ist und wir haben nie mehr was von denen gehört. Und das sind Dinge, die Ausbeutung der Schwarzafrikaner aus dem Süden, die haben jahrelang stattgefunden. Und irgendwann in den Jahren auch nach dem letzten Weltkrieg 1947, wie gesagt, als die Einheit festgelegt wurde, gab es kein vielleicht zu diesem Zeitpunkt damals ausreichendes intellektuelles Kapital auf südlicher Seite, auf schwarzafrikanischer Seite, die da hätten irgendwie reagieren können. Und natürlich interessant, wie wir wissen, ich denke, es war so um 1975, dass man zum ersten Mal dann entdeckt hat, die dortigen Ölvorkommen. Und das macht das Land natürlich besonders interessant, auch für ausländische Interessenten, die sich dann eingemischt haben.
Also da will ich jetzt einhaken. Sie sagen, es gibt natürlich religiöse Unterschiede, es gibt auch ethnische Konflikte, vielleicht sogar rassistische, kann man sagen. Aber es geht eben im Sudan auch um internationale Interessen. Und da spielt das Öl natürlich eine große Rolle. Wer spielt denn bei diesem Poker um Öl und andere Bodenschätze alles mit auf der Weltbühne?
Soviel ich weiß, sind es die Amerikaner, die als Erste das Öl entdeckt haben oder die Ölvorkommen, dass es die dort überhaupt gibt. In der Zwischenzeit sind es hauptsächlich die Chinesen, die dort Interesse haben, auch einen Vertrag haben über regelmäßige Lieferung von Öl. Vor allen Dingen wird zum Beispiel berichtet über die Anzahl von Öl, für die Ölmenge, die produziert wird, die nie so richtig klar mitgeteilt wird. Wenn dann also in dem Peace Agreement, in diesem Friedensabkommen genau festgelegt wird, wie viel Prozent an den Norden, wie viel Prozent an den Süden geht, dann ist das in der Theorie sehr schön. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht weiß, wie viel die absolute Menge ist, die produziert wird, dann ist also auch die prozentuale Aufteilung nicht so ganz leicht. Das ist sicherlich eine Komplikation. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Chinesen sind jetzt im höchsten Maße daran interessiert. Dann gibt es Diskussionen, wird das Öl denn eines Tages nach Osten, in östliche Richtung zum Roten Meer, über eine Stadt, die halt dort Port Sudan, aus dem Lande gebracht, oder wird es in Richtung Westen, quer durch den nordwestafrikanischen Kontinent transportiert. Jetzt ist festgelegt, es geht ins Rote Meer, da in diese Richtung. Also da sind verschiedene Faktoren, die mit Sicherheit diese Konflikte von außen aufheizen. Das sieht denn so aus, dass in verschiedenen Ölgegenden, zum Beispiel, habe ich das gehört, in der Diözese Malakal, das ist also die Hauptölgegend, ja, dann kommen die Ölfirmen, lassen sich dort nieder und die dort einheimischen Leute, die werden kurzerhand verjagt, vertrieben. Und wer nicht gehen will, wird dann niedergeschossen und das war es denn. Also das große Problem ist, dass dort bei dieser Ölgewinnung natürlich keinerlei besonderes Recht auf die Interessen oder die Menschenrechte selbst der einheimischen Bevölkerung gelegt wird, sondern es geht darum, so viel wie möglich Öl zu gewinnen und das eben ins Ausland abzuführen, um damit Geld zu machen. Man muss sich vorstellen, wenn man nach Khartoum kommt, das ist eine extrem aufblühende Stadt, die also im Aufbau befindlich ist. Dort sieht man Hochhäuser, ich kann wirklich ohne Übertreibung sagen, an allen Ecken und Enden, die im Bau befindlich sind. Und die werden dort in die platte und harte Wüste gesetzt. Und da wird eine riesige, neue, sehr moderne Großstadt mit ganz modernen, utopischen Gebäuden, die wird da aus dem Boden gestampft. An dem Flughafen in den letzten 2, 3 Jahren werden erhebliche Verbesserungen, Neuerungen, Modernisierungen durchgeführt. Das ist alles schon beeindruckend. Aber man kann sich natürlich fragen, woher kommt das Geld? Das steckt mit Sicherheit, vermute ich, doch mit diesen Ölvorkommen auch zusammen.
Ja, noch ein Wort zum Bürgerkrieg. Der war ja unvorstellbar grausam. Kann man überhaupt sagen, wie viele Menschen bei diesem Bürgerkrieg umgekommen sind, wie viele vertrieben wurden?
Für mich ist, ich bin Priester, ich bin Arzt, für mich ist jeder Einzelne, der in einem solchen Krieg umkommt, schon zu viel. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute da in den letzten Jahren ihr Leben gelassen haben.
Aber es geht in die Millionen, das muss man schon sagen.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Ja, vielen Dank bis hierher. Nach der Pause dann mehr über die katholische Kirche im Sudan und auch über Ihre Arbeit, Herr Pater, die Traumata des Krieges zu bewältigen. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir sprechen am heutigen Gedenktag für die verfolgte Kirche über den Sudan. Ein Land, wo in der jüngeren Vergangenheit viele Menschen auch wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Und unser Gast, Pater Dr. Ludwig Peschen, betreut viele dieser traumatisierten Menschen, die oft in Lagern unter menschenunwürdigen Zuständen leben müssen. Bevor wir über Ihre Arbeit sprechen, Herr Pater, sollten wir noch kurz auf den Darfur-Konflikt eingehen. Diese Region Darfur, sie ist ja zu einer Art Synonym geworden für die Gräuel im Sudan. Es besteht aber doch viel Unkenntnis darüber, was sich eigentlich hinter diesem Konflikt verbirgt. Hat dieser Konflikt, der dort grassiert, die gleichen Ursachen wie die Auseinandersetzungen zwischen dem Norden und dem Süden?
Die Situation ist im Darfur insofern völlig anders. Überraschend für Außenstehende, dass selbst wenn ich Fernsehbilder sehe, ich davon ausgehen kann, dass ich praktisch nur, wenn ich das einfach mal beschreibend sagen darf, schwarzafrikanische Menschen sehe. Nur wenn man näher hinsieht, sieht man, dass eine Gruppe von den anscheinenden, oft schwarzafrikanisch aussehenden Menschen eben vom Norden sind, arabischen Ursprungs, und die anderen sind Schwarzafrikaner. Was auch sehr überraschend ist, man vermutet häufig, dass das erste Problem im Darfur und im Sudan im Allgemeinen, das Problem des Krieges, ein Problem der Religion sei. Das stimmt so sicherlich nicht. Denn man sieht zum Beispiel im Darfur, dass dort ein Krieg geführt wird und alle Beteiligten sind praktisch Moslems. Es geht keineswegs, dass dort Moslems gegen Christen oder Animisten kämpfen würden. Das ist falsch. Aber die schwarzafrikanischen Moslems aus dieser Darfur-Gegend waren durchaus Sympathisanten des Südens zu früheren Zeiten des Befreiungskrieges, der ja 2005 aufhörte. Und so kommt es da jetzt noch zu diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Da werden alte Rechnungen ausgeglichen. Auf der anderen Seite habe ich von verschiedenen Menschen gehört, und das ist also ähnlich mit dem Konflikt mit dem Süden, dass es also auch im Darfur Ölvorkommen geben solle. Aber, soviel ich weiß, wird das noch nicht abgebaut. Also man ist dann noch in einem früheren Stadium der Ölgewinnung. Aber Sie kennen ja die weltweite Situation und wie wir mit Energie und Öl und diesen Rohstoffen umgehen. Das ist mit Sicherheit so, dass wenn dort genügend und interessante Vorkommen von Öl sind, dann fragt man nicht, wie viele Leute dabei verhungern oder im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleiben, verjagt oder erschlagen werden. Es gibt ja Gräueltaten, wie Sie richtig sagen. Das alles, als wenn es überhaupt sich nicht um Menschen handeln würde. Und einige Entscheidungsträger handeln dann gerade in ihren persönlichen Interessen nach, um dort eben, wie gesagt, dieses Öl zu gewinnen.
Ja, jetzt hat der Bürgerkrieg natürlich und diese damit verbundenen Gräueltaten, wie Sie sagen, natürlich auch enorme psychische Auswirkungen auf die Menschen. Und die sudanesische Bischofskonferenz hat daher ein Projekt mit dem Titel Healing the Healers gestartet. Dieses Projekt soll den Sudanesen helfen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten. Sie leiten dieses Projekt. Was genau verbirgt sich dahinter?
Das Projekt ist ganz spannend. Wenn man mehr über seine Geschichte hört, dann versteht man es besser. Ursprünglich ist es ein Projekt gewesen, und zwar für traumatisierte Bischöfe. Die Bischöfe selber haben gemerkt, dass sie also nach 21 Jahren Bürgerkrieg, dass sie regelrecht platt waren. Man war ausgebrannt, man hat doch auch selber an den Auswirkungen von Verantwortlichkeit unter Kriegsbedingungen zu leiden. Das war also sehr schwer. Die Bischöfe haben dann verstanden, unter völlig unnormalen Bedingungen ist es normal, Probleme zu haben und irgendwann, wie gesagt, ausgebrannt zu sein und fertig zu sein. Dann ergab sich dieses Projekt Healing the Healers als psychotherapeutische Hilfe, Unterstützung und vor allen Dingen auch Erholung, Erholungsmaßnahme für die Bischöfe dort, die Gruppe der Bischofskonferenz aus dem Sudan. Daraufhin haben die Bischöfe dann gesagt, in einem zweiten Schritt, halt, wir sind ja nicht die Einzigen, die Probleme haben. Wir wollen das Projekt erweitern und auf diese Art und Weise auch Priestern und Kirchenpersonal im Allgemeinen die Möglichkeit eröffnen, zu dieser Traumahilfe zu kommen, zu einem Healingsprogramm. Das wurde dann auch umgesetzt. Diese Priester hauptsächlich, die kamen hier nach Nairobi für verschiedene Maßnahmen, Renewal in Englisch, Erneuerung und Ausbildungskurse, Weiterbildung, aber auch wirklich, um mit ihren eigenen Traumata, mit ihren eigenen Problemen klarzukommen. Der dritte Schritt war dann zu sagen, halt, wir wollen Einheimische, also Sudanesen, ausbilden, damit die selber eine solche Traumatherapie durchführen können in unserem eigenen Land. Das war der Wunsch der Bischöfe schon 2006, wurde das ausgedrückt. Und dann war die Konsequenz davon, dass Sudanesen hier nach Nairobi gesandt wurden, um entsprechend ausgebildet zu werden. Und die nächste Etappe, Sie sehen also, das hat sich wirklich so Schritt für Schritt entwickelt. Und das Ziel ist, Einheimische auszubilden. Es sind sowohl Kirchenleute dabei wie Nicht-Kirchenleute dabei. Das Ziel ist eben, wie das zum Beispiel hier auch in Nairobi schon seit Jahren bekannt ist und durchgeführt wird, dass also Kurse durchgeführt werden zum Counseling, zur Beratungstätigkeit. Man hat festgestellt, dass hier in Nairobi schon nach 1996, als hier diese amerikanische Botschaft attackiert wurde im Land, dass sehr viele Leute mit traumatischen Konsequenzen zu tun hatten. Und es haben sich dann verschiedene Counseling Centers hier in Nairobi ihre Türen aufgemacht. Und in Anlehnung an diese Erfahrung arbeiten wir auch gerade mit einer Person, die damals da schon mitbeteiligt war, im Sinne der Ausbildung, richtig Sie sagen, das sind Einheimische, weil man davon ausgeht, weil wir die Erfahrung gewonnen haben, dass gerade für diese Zuhörtätigkeit und diese Beratungstätigkeit von Einheimischen es ganz besonders ist, dass man die Sprache, dass man die Kultur, dass man den geschichtlichen Hintergrund kennt. Denn das sind alles ganz wichtige Dinge, um besser die Probleme der Einheimischen zu verstehen. Das sind vielleicht, denken Sie, einfache Schritte, kleine Schritte am Anfang. Und wir haben also sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man die Problematik, das eigentliche Problem des Traumatisiertseins, des Leidens, des Untertraumaleidens, wenn man das normalisiert, wenn man den Leuten sagt, passt mal auf, was ihr durchgemacht habt an Gewalt, an Bomben, die über euren Köpfen abgeworfen wurden, an sexueller Gewalt gegen die Frauen, an Ausbeutung und an den letzten Gräueltaten. Wenn man das alles zugute hält, dann kann ein normaler Mensch am Ende des Tages nicht mehr normal sein. Man muss da Wunden von getragen haben. Es gibt psychische Wunden genauso, als wenn ich mir mit dem Messer irgendwie in meinen Finger geschnitten habe, dann habe ich unter Umständen eine Wunde, die verheilt sein kann, aber trotzdem eine Narbe, die ich mein Leben lang sehen kann. Und unsere Aufgabe ist es, mitzuhelfen auf kleinen Schritten, auf bescheidene Art und Weise, dass also die Einheimischen ihre traumatischen Wunden entdecken, als solche erfahren und dann heilen lassen können.
Wie erfolgreich arbeitet dieses Projekt Healing the Healers? Ist das etwas, was man exportieren kann? Denn diese Probleme treten so ja ähnlich auch in anderen afrikanischen Ländern auf.
Das ist richtig. Da gibt es also zwei Dinge zu sagen. Wir haben angefangen mit einem Pilotprojekt in einer Diözese, in der Diözese Rumbek. Und das, was Sie Export nennen, ist völlig richtig gefragt. Das geschah dann, indem also entsprechende, wir nennen das ein Trauma-Healings Büro, eine Satellitenstation, ein Satellitenzentrum von unserem Zentrum Healing the Healers. Das wurde dann in verschiedenen Diözesen auch aufgebaut. Wir sind in El Obeid gewesen, wir sind in Torit-Diözese gewesen oder auch in Tomboray-Ambio, an den verschiedensten Plätzen, sind dabei, jetzt auch gerade entsprechende Satellitenbüros dort aufzubauen. In der Tat ist es so gewesen, dass ich gerade vor 2 Wochen in Goma im Kongo eingeladen gewesen bin vom dortigen Bischof Monseigneur Faustin Gabu, und der hat gesagt, ja, diese ganzen Dinge und diese Trauma-Healing, das sind Dinge, die sind uns gar nicht so bekannt und oder sogar völlig unbekannt im französisch sprechenden Raum, im französisch sprechenden Afrika. Und ich denke, es ist ja zu genügend bekannt, auch die Problematik in der Gegend rund um die sogenannten großen Seen, in den Ländern Ruanda, Burundi, Kongo, gerade um den Kivusee in der Diözese Goma, haben die riesige Flüchtlingsströme gehabt. Die älteren Hörer werden sich vielleicht an 1994 erinnern, als diese Dinge ja auch sehr breit berichtet wurden in den Medien in Deutschland. Das sind grauenvolle Geschichten, die nach wie vor noch ihre Wunden bei der einheimischen Bevölkerung haben. Und das ist auf keinen Fall verheilt soweit. Und jetzt ist also der Wunsch, diese Dinge auch dort aufzuarbeiten. Gerade in Goma, da litt man denn noch unter dem Vulkan Nyiragongo, der jederzeit in die Höhe gehen kann. Also man kann verschiedene Gründe dafür haben, unter Trauma zu leiden. Und das Bewusstsein kommt jetzt dort. Der Bischof hat gerade den Ausdruck gebraucht, wir wünschen eine Filiale von Healing the Healers für uns hier in Kongo. Also das war für mich schon eine bescheidene, aber doch tiefe Freude zu sehen. Wir sind auf dem richtigen Boot. Die Arbeit, die wir hier anbieten, ist dem Bedarf der einheimischen Bevölkerung klar entgegenkommend. Als ich dort mit einer Gruppe von über 60 Kirchenleuten, Personal, Priester gearbeitet habe, dann kam also ganz klar raus, dass in der Gegend, die also auch selber von ethnischem Konflikt gezeichnet ist, dort in Goma, wo zum Beispiel an einem Tisch auch verschiedene ethnische Gruppen saßen, die aus dem Raum der Batutsis, der Bahutus, der Bahunde, der Einheimischen kamen, verschiedenster Gruppen, solche Konflikte ansprechen zu dürfen, Wunden zu erwähnen. Ich als Priester war in einem bestimmten Zeitpunkt in der Rolle, dass ich 11 Familienangehörige begraben sollte oder musste, die alle bei diesem Bürgerkrieg oder bei diesem Genozid umgekommen sind. Wenn jemand sowas laut in Gemeinschaft der anderen sagen darf und es sozusagen wirklich erlaubt ist, die Sache rauskommen zu lassen und alle anderen hören respektvoll zu, und dann kommt dazu, dass dann später die anderen auch ihre Geschichte erzählen, dann bin ich davon überzeugt, dass dies ganz wichtige Schritte der Traumaheilung sind. In vielen religiösen Gemeinschaften, aber auch in Organisationen wie bei Kirche in Not, in vielen Stellen wird immer mehr darauf Wert gelegt, was können wir beitragen zu Friedenserziehung, wird ganz groß geschrieben, und dann Versöhnung, Reconciliation and Peace. Dann wird man aber oft vergessen, dass bevor es dazu kommen kann, erstmal diese Heilung der inneren Wunden, diese Traumaheilung, der erste Schritt sein muss. Der zweite Schritt wird dann sein, dass ich in die Lage versetzt werde, dem Gegenüber oder dem Übeltäter in irgendeiner Weise zu vergeben. Dieses Vergeben ist oft nur möglich einseitig. Es kommt noch nicht zu einem Friedensschluss, wo sich beide Seiten die Hand reichen, sondern eine beteiligte Person oder Partei entscheidet, vielleicht auch sogar zum eigenen inneren Frieden, ich muss jetzt mit dem, was geschehen ist, Schluss machen, einen Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt fängt ein neues Leben an. Das Ganze liegt 15 Jahre zurück, seitdem diese Dinge geschehen sind. Und praktisch ist dann die Bedeutung von einem Memorial, also von Gedenkfeiern oder Gedenktafeln oder auch Plätzen, wo hauptsächlich Gräuel stattgefunden haben, das ist ganz wichtig. Ich denke, das kennen wir ja auch in Deutschland, dass man in der Zwischenzeit sagt, das Vergessen und das Verdrängen ins Unbewusste ist das Allerschlimmste. Die Sache ansprechen, das ist der genau richtige Weg, und dann eine bewusste Entscheidung fällen und sagen, das wird jetzt vergeben, und das wird erst dann der Schritt werden, dass es zu einer Rekonziliation, zu einer gegenseitigen Versöhnung kommt, die wiederum dann zu einem länger dauernden Frieden führen kann. Denn wenn immer die Rede ist von Justice and Peace, von Gerechtigkeit und Frieden, dieser Friede kommt langfristig nur dann zustande, wenn auch solche Gerechtigkeit angeboten und durchgeführt wird. Wenn weiterhin eine Seite immer nur die andere ausbeutet und sich die eigenen Taschen vollstopft, dann wird es nie zu einem lange dauernden Frieden kommen, hier gerade in diesen Ländern.
Ja, also die Versöhnungsarbeit der Kirche ist gefragt und ist vielleicht in vielen Bürgerkriegsregionen der Welt eine der wichtigsten Tätigkeiten überhaupt. Und Herr Pater Peschen, jetzt sind Sie nicht nur Seelsorger, sondern auch Arzt, und Sie engagieren sich da besonders in der AIDS-Pastoral. Was machen Sie da genau? Ist das auch ein Thema im Sudan?
Ich würde darauf sehr salopp antworten. Die Tatsache, dass es kein Thema ist, ist gerade das Thema. Das heißt, im Sudan ist in vielen Gegenden das Thema tabuisiert worden und war auch kein Thema, eben zu Zeiten des Krieges. Wenn also ein Krieg vorherrscht, dann gehört zwar einerseits sexuelle Gewalt immer mehr und mehr jetzt als Ausdruck von kriegerischer Auseinandersetzung dazu, erst recht auch um den Gegnern und den Männern aus der gegnerischen Gruppe oder der ethnischen Gruppe zu zeigen, ihr seid ja noch nicht mal in der Lage, eure Frauen zu beschützen. Das sind natürlich Dinge, die auch mit zur Ausbreitung von AIDS beigetragen haben. Trotzdem kann man sagen, dass zu Kriegszeiten relativ wenig direkt zu diesem Zeitpunkt Bewegung in der Bevölkerung war, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurde weniger gereist. Also diese Schutzvorrichtungen, die unglücklichen Kriegsbedingten, die sind jetzt nicht mehr so vorhanden. Ich vergleiche es mit einer Situation zum Beispiel im Lande Uganda. Und zwar, sagen wir, in den Jahren der Mitte 1980, da waren sozusagen ideale Bedingungen für dieses Virus, um sich weiter auszubreiten. Das ist es, was wir jetzt im Sudan auch beobachten. Und von daher gibt es also verschiedene Programme jetzt auch kirchlicherseits zu sagen, wir dürfen nicht warten, bis es zu spät ist, sondern man berät gerade auch, wie man mit in die AIDS-Prävention, in die Vorbeugung auch kirchlicherseits in den verschiedenen Diözesen mit eingreifen kann.
Ja, Herr Pater Peschen, jetzt sind wir fast schon am Ende unseres Interviews. Es gäbe noch viel zu sagen. Wir müssen das leider auf ein weiteres Gespräch verschieben, was wir gerne mit Ihnen noch einmal führen werden. Jetzt wollen wir aber noch einen Blick in die Zukunft werfen, in die Zukunft des Sudan. Und da steht im Jahr 2011 ein Referendum an. Dort wird die Frage der Unabhängigkeit des Südens zur Abstimmung freigegeben werden. Wie ist Ihre Einschätzung? Wird es diese Unabhängigkeit geben? Wird diese Unabhängigkeit Frieden bringen, wenn sie kommt? Wie sehen Sie mittelfristig die Zukunft des Sudans?
Es muss gesagt werden, der Unterschied gemacht werden zwischen dem, was, wenn eine korrekte Wahl durchgeführt würde und wo jeder offen seine Meinung sagen würde, was dann das Ergebnis wäre, und was vielleicht das Ergebnis wird, wenn die Wahl vielleicht auch nicht in allen Bevölkerungskreisen überhaupt durchgeführt wird oder viele, die zur Wahl aufgerufen sind, vielleicht auch nicht wissen, wie sie überhaupt abstimmen und wählen. Das heißt, es gibt durchaus im Vorfeld auch schon kritische Bemerkungen, die sagen, wie ist das überhaupt möglich, dass sowas durchgeführt würde. Ich kann dazu sagen, dass aufgrund meiner Einschätzung das durchaus so aussieht, dass sich im Süden, also bei der schwarzafrikanischen Bevölkerung, so gut wie nie oder, es soll mir erlaubt sein zu sagen, nie auch nur eine Person getroffen hätte, die klar gesagt hätte, das ist das, was wir wollen. Wir wollen gemeinsam bleiben in diesem sudanesischen Staat, wie er jetzt ist. Und wir wollen die Grenzen so weiter behalten. Im Gegenteil sagen die und erst recht Leute, die dann auch aus ländlichen Gegenden kommen und weniger Ausbildung vielleicht haben oder weniger politische Kenntnisse, die werden alle sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall stimmen für Unabhängigkeit, dass es in der Tat zwei völlig neue große Staaten geben wird. Das ist die Vision des Südens. Die Leute wollen auf diese Art und Weise auch die Bodenschätze, das Öl, über das wir schon sprachen, selber verwalten können und in ihrem eigenen Land leben und nicht der Ausbeutung des Nordens ausgesetzt sein. Man hat einfach zu lange gelitten und hat, salopp gesagt, die Nase voll von dem, was dort lange Zeit geschehen ist. Und deshalb wollen die Leute im Süden Unabhängigkeit. Im Norden sieht es wohl anders aus, weil man mit dem jetzt existierenden großen Staat gut leben kann, weil der Süden eben der Vermittler oder der Versorger von Reichtum, von eben diesem Öl und was alles das Land zu bieten hat, ist und auf diese Art und Weise nicht eine Kornkammer, sondern sagen wir mal die Ölkammer oder das Ölversorgungsgebiet auch zum Teil darstellt. Also da sind verschiedene Visionen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es so ohne weiteres einen Schritt zurück gibt. Diese Abstimmung im Jahre 2011 wurde festgelegt, ist also insofern in gewisser Weise ein Teil des Friedensabkommens von 2005. Die wurde damals festgelegt und es wird darauf hingearbeitet, dass es wirklich zu freien Wahlen kommt. Das war damals Teil des Friedensabschlusses. Und inwiefern dann dieses Referendum umgesetzt wird, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, man wird die gesamte Welt, die dann auch mit großen Augen und Ohren zuhören und zusehen wird, man wird die nicht mehr total in das Licht führen können. Und es wird dort auch Beobachter geben. Schon jetzt gibt es, habe ich mehrfach getroffen, im Südsudan neutrale Beobachter, die auch dazu kommen in die verschiedenen Landesteile, in die verschiedenen Distrikthauptstädte, um praktisch die einheimische Bevölkerung darauf vorzubereiten und auch zu informieren, worum geht es da und wie solche Sachen denn eines Tages auch wählerisch rein technisch durchgeführt werden können.
Das war Weltkirche aktuell. Mit dem Afrika-Missionar Pater Dr. Ludwig Peschen sprachen wir heute über den Sudan. Der Sudan ist auch ein wichtiges Schwerpunktland der Arbeit von Kirche in Not in Afrika. Und wenn Sie näher in die Materie einsteigen wollen, seien Ihnen die preisgekrönten Filme von Kirche in Not empfohlen. Es sind eine ganze Reihe Filme auch über den Sudan produziert worden. Melden Sie sich einfach bei Interesse unter Telefon 089 für München 6424 888 und die 0. Dort und im Internet können Sie auch weitere Informationen über das heute angesprochene Projekt Healing the Healers erhalten. Nächste Woche ist Weltgebetstag für die katholische Kirche in China und natürlich werden auch wir dem in unserer Sendung Rechnung tragen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.